so beautiful and so sexy. So beautiful and so sexy.
Morning Lounge, Erotisches für die Ohren. Zwischen unkeuschen Lüsten und heillosen Begierden begrüße ich euch zum sinnlichen Wochenend-Chill-Out am Freitagmorgen. Heute mit Yoshiwara vom Freudenhaus des Lebens von Hermione von Preußen. 4 Wochen schon war Indra Hausdame bei Madame Wäh. Mit ihrem hausfraulichen Walten war diese äußerst zufrieden, weit weniger aber mit ihrem Benehmen im Salon, wo sie, wie Madame sagte, die Unnahbare markierte. Doch sie hoffte, das würde sich alles mit der Zeit geben, wenn das Liebesfluidum sie völlig durchtränkt hätte. Sie kam ja aus einer gar zu fernen Welt, trotzdem glaubte Madame, dass Indra eine Zukunft hätte, und war darum entschlossen, sie in keinem Fall in den nächsten Jahren wieder herzugeben. Brostocic hatte ihr schon einmal einen Austausch für sie mit einer Japanerin aus Number 9 in Yokohama vorgeschlagen. Sie hatte ja doch genug deutsche Mädchen und in Margot eine vollkommene Repräsentantin der Nation. So eine kleine Geisha, die den Männern wie eine kleine Maus über den Rücken spaziert, wäre doch wirklich eine Bereicherung der Pension Wäh. Sie wollte sich's überlegen, wenn Boris wiederkäme. Vielleicht behielt sie auch dann alle beide. Er solle die kleine Maus nur mitbringen. Das Geschäft ging ganz gut in letzter Zeit. Es hatte entschieden einen vornehmeren Anstrich bekommen seit Indras Hausdamenschaft. Unwillkürlich waren sämtliche Preise gestiegen. Für Indra waren schon beträchtliche Angebote bei Madame eingelaufen, ihr selbst wagte man sie gar nicht ins Gesicht zu sagen, wenn sie einen so abweisend ansah. Madame wollte sie nicht zwingen, noch nicht. Sie war eine Menschenkennerin und wollte das Früchtchen erst vollreif werden lassen. Margot war in ihrem Zenit. Wenn sie mit gebeugtem Köpfchen, ihrem Madonnenscheitel und ihrem weißen Spitzenkleidchen die Kunden so taubenhaft unschuldig anschaute, waren alle hingerissen, besonders die Schwarzen. Und sie kamen auch immer wieder. Margot hatte eine feste Kundschaft und das Geschäft ging flott. Sie hatte sich 10% Reingewinn von Madame erbeten und hatte auch schon ganz hübsche Preise. Sie war einfach süß und so echt weiblich. Sie betrieb das Geschäft vollkommen als Amateur, l'art pour l'art, seit ihrer frühesten Jugend. Sie war aus guter Familie, aber früh weise geworden. Trotzdem hatte sie eine glänzende Erziehung genossen, ihr Lehrerinnenexamen gemacht und war von ihrem 18. bis 26. Jahre bei den 4 Kindern eines reichen Landedelmannes im Elsass als Erzieherin tätig gewesen. Sie ward dort allgemein geliebt, geachtet, verehrt und bewundert und erfreute sich des tadellosesten Rufes. Jeden Sommer hatte sie 4 Wochen Ferien, die sie stets in Colmar bei alten Freunden der Familie verlebte. Adresse Poste Restante. Im ersten Freudenhaus von Colmar ward sie jeden 1. Juli unter dem Namen Angela von der ganzen Garnison mit ungeduldiger Freude erwartet. Nach 8 Jahren machte ein unglücklicher Zufall dem Stilleben und Doppelleben ein jähes Ende. Sie ward mit Schimpf und Schande aus dem Hause gejagt. Doch Margot ließ sich von Colmar aus nach Singapur verschreiben. Sie war eine Lebens- und Liebeskünstlerin von unermüdlicher Ausdauer und Genussfähigkeit und animierte dadurch auch ihre jeweiligen Partner. Wie gesagt, sie war unendlich beliebt, wohin sie auch immer kam. Indra hatte sich an sie anschließen müssen, war sie doch immerhin ihrer Bildung nach der einzig mögliche Verkehr. Indra konnte mit ihr über alles sprechen. Aber Margot hatte ein Steckenpferd, die Sinneslust und die Sinnesfreude. Sie konnte sich auch nicht vorstellen, dass diese in einer Frauenbrust jemals erlöschen könnten. Madame hielt sie für einen geeigneten Umgang für Indra, gab dieser daher auch ein Zimmer mit geöffneter Durchgangstür neben Margot. Indra lernte viel, dachte viel, litt unendlich. Von ihrer Mutter war noch immer kein Lebenszeichen gekommen. Indra fing nun allen Ernstes an zu glauben, Frau Fersen wollte nichts mehr von ihrer Tochter wissen. Nachdem auch auf den beschwörenden Brief mit der Bitte um telegraphische Geldsendung, dem am anderen Tage eine nochmalige flehende Bittkarte um Eile gefolgt war, die ihr Boris sofort besorgt hatte, kein Lebenszeichen erfolgt war, auch nicht das leiseste Lebenszeichen. Nun hatte sie niemand, zu dem sie ein Zusammengehörigkeitsgefühl hatte, außer Boris. Aber auch an ihm fing sie wieder an zu zweifeln, nachdem ihr Margot mancherlei über ihn erzählt. Dunkle Gerüchte umgaben seine Person. Man sagte, er sei durch schändliches Gewerbe schwer reich geworden. Nun war bald Weihnacht. Tiefe Wehmut überkam Indra bei diesem Gedanken. Ihre einzige Rettung war, sich mit Feuereifer auf den Hausstand zu werfen. Noch nie hatten die Damen der Pension Vae so gut gegessen wie seit Indras Regiment. Und noch nie hatte Madame Vae so wenig Wirtschaftsgeld verbraucht. Indra hatte nicht umsonst den jahrelangen Kampf mit dem Pfennig durchgefochten. Eines Abends zeitig, sie trug gerade ein Glas mit Tuberosen in den Salon, kam ein Fremder und fragte nach Fräulein Margot. Er war groß und schlank und hatte ein freies, stolzes, schönes Gesicht und Augen wie blaue Edelsteine. Indra schaute hinein und es beschlich sie ein Gefühl des Neides, das er nach Margot verlangte.
»Sie sind noch nicht lange hier«, fragte er sie.
»Seit einem Monat, aber ich bin nur Hausdame.«
»Nur ist gut«, sagte er. »Danken Sie Gott dafür und bleiben Sie immer nur.«
Indem trat Margot herein. Er sprang ihr entgegen und küßte ihr ritterlich die Hand. Sie sah ihn an wie ein verliebtes Kätzchen. Sie sah reizender aus denn je in dem kindlichen Spitzenkleidchen. Dann ging sie ans Klavier und spielte Chopin, sein Lieblingsstück. Sie spielte sehr gut. Der Ausdruck in seinen Zügen ergriff Indra. Margot sprang dann plötzlich auf, nahm eine Champagnerflasche und zwei Gläser. »Hausdame, notier's!« rief sie lachend zu Indra hinüber und verschwand mit ihrem Freund nach ihrem Zimmer. Indra strich sich über die Stirn. War der nicht zu schade für Margot, der es weniger auf das Individuum als auf die Masse ankam? Sie steckte sich ein Zweiglein Tuberosen an ihr schwarzes Kleidchen. Sie trug sich ostentativ einfach. Madame schwieg dazu, weil sie sich sagte, umso mehr werde Indras Persönlichkeit auffallen, später, wenn sie anderweitig fürs Geschäft wirkte. Und sie sah wirklich überall nach dem Rechten und ließ keinen Gast, ohne dass er gezahlt hatte, heimlich hinausschlüpfen, wie es früher mehrfach vorgekommen war. Wirklich, Madame war äußerst zufrieden. Indra war eine wirtschaftliche Perle und musste in der »Liebe Königin« werden, wie sie sich poetisch ausdrückte, nachdem sie dies einmal von Boris gehört. Indra saß und wartete. Margot und der Fremde kamen nicht wieder. Andere Herren fragten nach Ella und Bella.
»Manche Herren wollen was recht Schwarzes«, sagte Madame.
Auch Spanierin, Italienerin und Griechin wurden gewünscht und die übrigen lehnten mit Madame malerisch an der Haustür. Der Fremde stand plötzlich wieder vor Indra.
»Bitte nehmen Sie ein drittes Glas und kommen Sie mit uns anzustoßen.«
»Hat das Margot gewünscht?«
»Nein, aber ich wünsche es.«
»In Margots Zimmer und jetzt? Nachdem?« sagte sie langsam. Eine dunkle Röte stieg in des fremden Stirn. »Dann also nicht.« Und er ging hinaus. Indra befühlte, sie hatte recht getan. Sie konnte mit keiner teilen. Als der Fremde ging und den Champagner bei Indra zahlte, fragte er sie, »Wollen Sie das nächste Mal mit mir allein in Champagner anstoßen?« Nun war es Indra, die errötete. Sie blieb die Antwort schuldig. Am anderen Abend kam er wieder, wieder so früh wie gestern, und wieder traf er Indra allein. »Ich werde Margot rufen.« »Nein, heute komme ich wegen Ihrer.« »Was wollen Sie von mir?« »Sie sehen, Sie sprechen, Ihr Wesen fühlen. Kann man das? Wenn man eine verwandte Seele hat, ja.« »Was können Sie mit einem Mitglied der Pension W gemeinsam haben?« fragte sie bitter. »Die Sehnsucht«, sagte er leise. Aus Indras Augen quollen Tränen. Sie stand auf, reichte ihm stumm die Hand und eilte hinaus. Sie hörte ihn hernach in Margots Zimmer, Margots Taubengirren, seine dunkle, metallische Stimme. Es tat weh wie ein körperlicher Schmerz. Als er später den Champagner zahlte, hatte er wieder eine rote Stirn, wie in Scham. Dann küsste er ihr die Hand. »Wie Margot«, dachte sie bitter. Er kam nicht wieder. Abend für Abend wartete sie vergebens. Dann fragte sie einmal Margot nach ihm. Die konnte sich kaum noch erinnern, wen sie meine. »Ach, den, das ist ein englischer Marineoffizier. Er ist sehr nett, sehr reich und sehr generös, aber allzu philosophisch veranlagt. Von der Ars Amandi weiß er wenig.« Wieder lächelte sie ihr Mona Lisa-Lächeln. »Trotzdem verkehrt er mit keiner anderen Frau in ganz Asien als mit mir, und ich glaube es ihm gern, er ist keine starke Natur.« Margot nannte nur Stiere stark. Alle anderen waren in ihren Augen Schwächlinge und Impotente. Am Weihnachtsabend ging es besonders lustig zu in der Pension W. Indra hatte ein Orangenbäumchen als Christbaum mit Lichtern frisiert und Margot spielte dazu »Stille Nacht, heilige Nacht«. Wie eine Blasphemie erschien es Indra. Es wurde viel Punsch konsumiert an jenem Abend. Alle Fräulein waren separat beschäftigt und Madame strahlte. Drei Angebote hatte sie heute für Indra. Sie vertröstete alle Liebhaber auf die nächste Zukunft, aber sie musste dem Mädchen doch sagen, dass, wenn sie nur wolle, sie Margot bald Konkurrenz machen könne. »Aber ich will nicht«, sagte Indra. »Ich bin Hausdame, man kann nicht zweien Herren dienen.« Und das Leben ging seinen Gang. Es kam kein Brief für sie, ihre Mutter hatte sie vergessen. Ihr war's, als solle sie innerlich versteinern. Nun war sie vogelfrei, nun konnte der erste Beste seinen Mut an ihr fühlen und keiner durfte es ihm verwehren. Wenn nur Boris bald kam, sie von ihr fortzunehmen. Die europäische Sinnenlust ward ihr immer schrecklicher. Wie recht doch Boris hatte, dass der Asiaten alles viel harmloser, viel natürlicher auffassen und viel selbstverständlicher und daher weniger verletzend. Und wie ganz anders wieder war die Stellung der Hetäre bei den Asiaten. Das konnte sie schon in den Signon-Girls und den japanischen Freudenmädchen beobachten, die von den Iren nicht wie Ausgestoßene, sondern wie ihresgleichen behandelt wurden, mit Ruhe und selbstverständlicher Höflichkeit. Während die Männer, die Europäer und Amerikaner, die die Pension W frequentierten, zuerst mit karikierter Förmlichkeit und Courtoisie, sobald sie sich unbeobachtet glaubten, mit zupackender Rohheit auftraten. Ella und Bella berechtigten auch zu dieser Art, und die anderen exotischen Europäerinnen gleichfalls. Margot aber ließ sich das einfach nicht gestatten und hatte sich denn auch aus ihren ständigen und vorübergehenden Kunden einen richtigen Hofstaat gebildet. Die zupackende Rohheit gutierte sie jedenfalls nicht in der Öffentlichkeit. Aber das Hetärentum in Europa musste sehr im Argen liegen, das ersah Indra aus seinen Dependancen in Asien. Sie dachte viel über Boris' Worte nach, er hatte vollkommen recht. Nicht die Sinne und die Sinnlichkeit an sich sind das Tadelnswerte, sondern der Popanz, den die Kulturmenschen daraus machen. Und so gingen die Tage ihren Lauf. Margots Freund kam nicht wieder. Das wäre der einzige gewesen, nachdem ihre Sinne Verlangen getragen unter all der bunten, zusammengewürfelten Männerschar, die täglich ihren Weg kreuzte und deren Drinks an Indra, die Hausdame, bezahlt wurden. Aber er kam nicht wieder, und es kam auch kein Brief. Ihre Mutter hatte sie zu den Toten geworfen. Ihre oft betonte Mutterliebe konnte also doch nicht allzu tief gewesen sein, wie heißt es doch in der Bibel. Die Liebe trägt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Was hatte ihre Mutterliebe für sie geglaubt, für sie getragen, gehofft und geduldet? Ein bitteres Gefühl erfüllte sie, sie glaubte daran zu ersticken. War sie wirklich dieser Liebe unwürdig geworden? War sie nicht im Gegenteil in ihrer Seele durch diese Leiden und Erfahrungen reifer, tiefer und besser geworden, lebenstüchtiger, wissender, einsichtsvoller? Nein, sie brauchte vor niemand die Augen niederzuschlagen, noch nicht, aber nachher in Yokohama, in Number 9, wo sie sich der allgemeinen Ordnung wohl einfügen musste und jedem Mann gehören, der zufällig ein Auge auf sie würfe? Ihr grauste nun doch. Aber was bliebe ihr denn hier auf die Dauer anderes übrig? Das Nämliche unter einer Madame, die sie hasste. Hatte Boris nicht gesagt, dass dort alles ganz anders, schöner, besser sei, dass sie dort als Japanerin behandelt und gekleidet würde, dann wollte sie also dort den ganzen europäischen Tiefstand vergessen und sich als Japanerin in einem allgemein geachteten Beruf fühlen. Wenn sie nun doch einmal zum Hetärentum verurteilt war, wenn keine Hilfe vom Himmel noch von der Erde kam, sie davor zu retten. Und so vergingen die Tage. Man war schon Ende Februar. Für Indra kam keine Kunde, aber nun musste Boris bald zurückkommen. Madame hatte sich ausgerechnet, dass Indra ihr doch mehr einbrächte, wenn sie sie in den großen Liebesdienst einstellte und sich mit einer weniger vorzüglichen Hausdame begnügte. So hatte sie Indra verständigt, dass sie morgen am 26. Februar eines der Feenkleidchen anziehen und zum Freudendienst hinuntergehen müsse, die strengeren Hausdamenpflichten einer anderen Hilfe überlassend. Ein alter Dragoner war dafür schon eingerückt, eine Ausrangierte, wie Madame sagte. Sie hatte Indra ein kirschfarbenes, tief dekolletiertes Seidenfähnchen ausgesucht, das ihre herrlichen Formen mehr zeigte als verhüllte. Dann sollte sie ihr lockiges Haar in seiner dunklen Fülle frei fließen lassen, über der Stirn lag ein Simili-Brillant. Madame selber hatte sie angezogen und frisiert. Nun führte sie sie hinunter, und anfangs erkannte niemand unter der neuen Schönheit von Madame geschminkt und zurechtgemacht die keusche Hausdame. Da trat plötzlich, wie ein Deus ex machina, Boris in den Empfangssaal, von allen mit Jubel begrüßt. Indra aber wäre ihm in der Freude ihres Herzens fast um den Hals gefallen.
»Wie sehen Sie denn aus?« meinte er stirnrunzelnd. »Wie die Leichtsinnigste aller Leichtsinnigen!«
Und dann hatte er mit Madame eine heimliche, lange und heftige Unterredung, in der er ihr bedeutete, dass die Polizei ihnen auf der Fährte sei und es absolut nötig sei, so schnell wie möglich Indras Spur zu verwischen. Zu diesem Zweck müsse er sie morgen früh auf dem P&O-Steamer nach Yokohama bringen, und zwar in ganz dunkler, schlichter Kleidung. Zum Austausch habe er die kleine reizende Japanerin mitgebracht, von der er früher schon gesprochen. Sie wartete im Vorzimmer und war das allgemeine Entzücken, als er sie hereinbrachte. Fuji küßte Madame die Hand und sah so reizend in ihrem blau-seidenen Kimono aus, dass diese sich mit dem Gedanken vertraut machte, Indra zu verlieren, von deren Zukunft sie sich ja so goldene Berge versprochen hatte. Indra war zumute wie einem zum Tode Verurteilten, dem man im letzten Moment das Begnadigungsurteil gesprochen. Boris führte sie eigenhändig in ihr Zimmer zurück und nahm sie wieder im Sturm. Sie war ihm so dankbar. Sie wehrte ihm nichts. Es tat ihr auch beinahe wohl, sich an seinem Herzen auszuleben. War er nicht ihr Retter, ihr Beschützer, trotz allem? Liebe fühlte sie nicht für ihn, das wusste sie nun, seitdem sie Margots Freund in die Augen gesehen, aber sie war ihm so dankbar und seine Nähe tat ihr wohl. Und ihre Sinne hatten gedarbt in seiner Abwesenheit. In der Liebesluft ringsum waren sie unendlich ins Kraut geschossen. Er war erstaunt und berauscht, wie köstlich sich ihr Weibtum entfaltet hatte. Und er nahm sie ganz und nahm und gab ihr dunkle Freuden, trotz allem. Astartens Fittiche rauschten wieder über beiden. Shirakiku. Am anderen Tag zog Boris mit Indra in die Weite. Der Abschied von der Pension Wäh fiel ihr nur allzu leicht. Sie hatte niemals viel übrig gehabt für Ella, Bella und Konsorten. Eine schrecklichere Madame konnte sie in keiner Pension von ganz Asien finden. Nur die Trennung von Margot tat ihr weh. Sie war trotz allem ein gutes, kleines Mädchen. War es denn ihre Schuld, diese Wassersucht der Sinne, die all ihre anderen guten und großen Gaben überwuchert hatte und sie zu einem blindwütigen Werkzeug der Natur gestempelt von Kindheit an? Das war eine Mänade von den Kuribanten der Antike und an sich doch so gutherzig und arglos. Nur die Natur lehrte sie alle Tricks ihres Geschlechts. Sie brachte das Paar noch an Bord und weinte viele Tränen, winkte noch zum Abschied mit dem Spitzentaschentüchlein, das hin und her flatterte wie ein weißer Schmetterling. Kaum 4 Monate war es her, da hatte Indras Tüchlein geflattert zu einem Lebewohl für die Mutter. Ach, dieser Schmetterling war lang verflogen, übers Meer, in Nacht und Schande, dachte wohl die Mutter in ihrem engen Sinn, und hatte sie nicht vielleicht dennoch recht. War alles, was sich Indra immer wieder sagte, nur ein Mäntelchen für ihre eigene böse Lust, die schlechten Instinkte, die der mehr wie 3-monatige Aufenthalt bei solcher Pensionsmutter in ihr geweckt? Wie eine offene Wunde trug Indra das Verstummen ihrer Mutter, da sie doch wieder und wieder zu ihr gefleht hatte in ihrer tiefsten Not. Auf dem Dampfer gab Brostocic Indra für seine Frau aus, und sie ruhte allnächtlich an seinem Herzen. Es war ja alles gleich, sagte sie sich, und Boris war besser als ein anderer. Sie fühlte auch, dass ihre Sinne jählings erwacht waren und nach Sättigung schrien. Und der große Verführer tat sein Werk. Er weihte sie ein in den Astartenkult, und sie wurde seine gelehrige Schülerin. Nun würde sie ein würdiges Mitglied der berühmten Namanein werden. Boris war im tiefsten entzückt und erschüttert. Er betrachtete dies Weib als sein Opfer, sein Werk und sein Geschöpf und war schon eifersüchtig im Geist auf seine Nachfolger. Nach 14 Tagen am Nachmittag kamen sie nach Yokohama und fuhren gleich nach Number 9.
»Ich werde mir natürlich vorbehalten, dir in den nächsten Tagen noch etwas von der Umgebung zeigen zu dürfen, wie in Singapur«, sagte er.
Indra war dies nur allzu erfreulich. Ach, reisen, reisen, die Welt sehen, alles lernen, Revelationen in sich fühlen und Emotionen, was kam dem gleich? Nicht einmal die Freuden des Sinnenkults. Sie nannte jetzt schon ganz unwillkürlich Freuden, was ihr anfangs nur Abscheulichkeiten waren. Als beide von Number 9 aus ihren Rikschas stiegen, die Dunkelheit war gerade hereingebrochen, konstatierte Indra eine ziemlich menschenleere Gasse mit niederen Häusern. Number 9 war wirklich Number 9 in dieser Straße. Ein weitläufiges, nicht sehr hohes Haus, gelb angestrichen, mit vielen Holzgalerien. Es sah ziemlich unscheinbar aus. Sie mussten lange pochen. Endlich kam eine dunkel gekleidete, unendlich ehrbar aussehende, junge Japanerin mit dunkler Brille.
»Das ist die Hausdame«, flüsterte Boris.
»Das Haus ist nicht vor 9 Uhr geöffnet, und jetzt ist es 6 Uhr«, sagte sie.
Boris antwortete,
»Ich weiß, aber ich bringe die neue Shiragiku.«
Das japanische Fräulein musterte Indra erstaunt.
»Ist sie nicht allzu groß und imposant für uns? Wie soll sie jemals das Mausspiel lernen?«
»Ist auch nicht nötig, dass jeder jedes kann. Es lebe die Individualität.«
Das japanische Fräulein lächelte. Ein gutes, harmloses Lächeln, das sie sogleich Indras Herz gewann.
»Come in, please, bitte. Treten Sie ein. Madame, meine Tante hat mir von der Neuen gesprochen, die erst angelernt und japanisiert werden müsse. Vielleicht sieht sie im Kimono ganz echt aus. Ihre Augen stehen fast japanisch, nur sind sie etwas zu groß. Sie müsste dann vielleicht eine Brille tragen, und wir könnten sie Taubenauge nennen.«
»Alle schon da gewesen«, lächelte Boris. »Drüben in Tokio, in Yoshiwara, sitzt schon ein Taubenauge mit großer schwarzer Brille. Lasst ihr nur ihre eigenen Augen, sie sind schön genug.«
Sie waren mittlerweile durch eine große, betäubend nach frischen Blumen duftende Halle, eine breite, mattenbelegte Treppe emporgestiegen. Indra musste unwillkürlich an die knarrende Hühnerstiege der Madame Wäh denken. Eine Galerie lief von hier um das ganze Haus, auf die sich, wie die Zellentüren in einem Kloster, zahlreiche Schiebetüren, 6 auf jeder Seite, also 24 im Ganzen, öffneten. »Auf diesen beiden Seiten wohnen die Mädchen«, sagte das ehrbare Fräulein. »Und bei der einen wollen wir die meine Shirakiko einquartieren, dann wird sie sich am schnellsten zur Japanerin umwandeln.« Sie öffnete nun ein paar Schiebetüren. In jedem der kleinen, mit gelbem Naturholz vertäfelten Japanerstübchen saßen oder standen 2 Mädchen, plaudernd, lachend, sich den Ohr, die breite Rückenschleife zurechtzupfend oder in einen anderen Kimono schlüpfend. Andere wieder hockten vor dem Spiegel, puderten und schminkten sich, färbten sich die Augenbrauen und die Nägel, steckten sich Blumen ins Haar, wärmten sich an einem bronzenen Räucherbecken, dem Shibachi, knieten vor ihrem Teeservice. Es waren reizende Momentbilder, die sich da mit dem Auf- und Zurollen der Schiebetüren vor Indras entzückten Augen zeigten. In manchen Stuben sah sie auch auf einer Estrade, in einer Nische der Holzwand, einzelne große Blütenzweige in Bronze-Drachenvasen stehen. »That shall be your room, das ist ihr Zimmer«, sagte die Brillenmiss zu Indra, die letzte Tür aufschiebend, in der nur ein Mädchen, eine ziemlich große, schlanke, vor dem Spiegel stand. »Und wo ist mein Bett?«, fragte Indra unwillkürlich. Das Hausfräulein lächelte. Sie deutete auf den mattenbelegten Boden, vor dem am Eingang, wie in allen anderen Stuben, fein ordentlich die Holzpantöffelchen standen. Kein Japaner betritt mit staubigen Schuhen sein Gemach. An der Wand standen 2 winzige Kopfstützen, wie es Boris nannte, und lagen ein paar warme Decken. »Man gewöhnt sich an alles«, sagte Fräulein Mumidi. »Das bedeutet Ahorn«, flüsterte Boris. »Aber es gibt auch Betten im Hause, ich will sie Ihnen zeigen.« Und sie führte die beiden auf die andere Seite der Galerie. »Here are the guest rooms.« »Hier sind die Gastzimmer.« Das waren kleine, weiße, viereckige Stuben, strahlend von Reinlichkeit. In der Mitte ein riesengroßes, schneeweiß bezogenes französisches Bett mit Bergen von Kissen mit gestickten Volants und einer monogrammartigen Riesen-9 in der Mitte mit ein Wappen. Auf der einen Seite ein marmorner Waschtisch mit großen, blanken, wassergefüllten Kannen, mit Eimern und einem Riesenpack frischer Hand- und Frottee-Tücher. Auf der weißen, glänzend polierten Marmorplatte des Nachttisches aber stand ein riesiger, frisch und üppig blühender Azaleentopf. Die einzige Farbe, in der klösterlichen, keuschen Weiße, wie ein großer, bunter Schönheitsfleck. Die 12 Stuben waren in allem gleich, nur die Farben der Azaleenstöcke waren verschieden. Alles blitzte vor Sauberkeit. »Number 9 ist weltberühmt«, sagte jetzt Miss Mumidi.
»Es ist alles klar zum Gefecht«,
flüsterte Boris. »Sie müssen noch den Teeroom und die Bar sehen«, fuhr das bebrillte Fräulein fort, »und den Salon und unser Prachtstück, die Hall. Sie wird schon beleuchtet sein jetzt.« Und sie gingen auf einer schmalen Wendeltreppe hinunter in den Salon, der einem modernen europäischen Hotel Ehre gemacht hätte, mit seinen schönen japanischen Stickereien und Möbeln, und dann ein behagliches Teeroom durchkreuzend durch eine breite Schiebetür in die Hall. Ein Ausruf des Entzückens drang von Indras Lippen. Der ganze Hintergrund und die Treppenrampen waren bestellt mit tausenden blühender Azaleen- und Kamelientöpfe, dazwischen blühende Orangenbäumchen, weißer Flieder und Tuberosen. Es war wie die Pièce de Résistance in einer großen Blumenausstellung. Einfach wundervoll. »You are in Number 9«, sagte die Brillenmiss fast ehrfurchtsvoll. »Täglich werden die Blumen, wenn es nötig ist, erneuert. Das ganze Jahr hindurch ist hier eine Flowershow mit den Blüten der Jahreszeit.«
»Warum tragen Sie eigentlich eine Brille?«, fragte Boris. »Ihre Augen sind doch japanisch schmal, wie die Sinnenschlitze der Göttin der Wollust in Person.«
»So beautiful. And so sexy.« »So beautiful. And so sexy.«